Our people are not weak. This is the main thing.
Unsere Leute sind nicht schwach. Das ist der zentrale Punkt, in dem wir nicht mit der Regierung einverstanden sind. Sie sagt uns, dass wir schwach sind, dass wir die Bedingungen akzeptieren müssen, die diktiert werden. Das akzeptieren wir nicht und wir werden kämpfen. Jeder, der hier steht, ist bereit zu kämpfen.
Sagt ein Demonstrant in der armenischen Hauptstadt Jerewan, wo seit vielen Wochen Zehntausende Menschen gegen die Regierung auf die Straße gehen. Anlass ist ein Grenzabkommen ihres Regierungschefs Pashinyan mit Aserbaidschan. Pashinyan hat für einen Friedensvertrag mit dem verfeindeten Nachbarn 4 armenische Grenzdörfer an Aserbaidschan abgegeben. Viele Armenier erinnert das an den September 2023, als sie Bergkarabach an Aserbaidschan verloren haben. Sie finden es falsch, dass Pashinyan die Ansprüche auf die 4 Grenzdörfer aufgegeben hat und fürchten, dass er damit ihre Sicherheit gefährdet.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Bevor wir nach Bergkarabach schauen, wo nach dem militärischen Angriff Aserbaidschans alle Armenier geflohen sind, erzählt unsere Reporterin Luise Glum, was da gerade in Armenien passiert. Es ist eine Protestbewegung, die von einem Erzbischof angeführt wird.
Amen. Montagabend in der armenischen Hauptstadt Jerewan. Auf dem Platz vor der St. Anna-Kirche spricht ein Bischof ein Gebet. Die Zuhörer bekreuzigen sich. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Wäre der Grund für die Versammlung nicht, dass Bischof Bagrat Galstanyan nichts Geringeres fordert als eine Revolution. Er will den armenischen Premierminister absetzen.
Why has to step down?
Warum er zurücktreten muss? Weil er seine Versprechen nicht eingehalten hat. Er hat versagt. Was immer er den Menschen versprochen hat, er hat es nicht getan.
Alles begann vor ein paar Monaten fernab der Hauptstadt in der Grenzregion Tavush. Direkt an der Grenze zu Aserbaidschan liegen hier 4 Dörfer, unbewohnt, aber in der Nähe bewohnter Orte. Geht es nach Premierminister Nikol Pashinyan, sollen diese Dörfer Aserbaidschan zugesprochen werden, im Rahmen von Verhandlungen mit dem verfeindeten Nachbarn. Denn die beiden Länder wollen endlich festlegen, wo offiziell ihre Grenze verläuft, so Pashinyan in einem Videobeitrag der Regierung.
Die Problematik besteht darin, dass der Prozess der Grenzziehung und Demarkation zwischen Armenien und Aserbaidschan nun in die praktische Phase eintritt. Was bedeutet das generell und im Besonderen für Armenien?
Im März besuchte Pashinyan die Region, um sein Vorhaben den Bewohnern zu erklären. Bei dem Zusammentreffen hielt er die Umrisse Armeniens in die Höhe und blickte in skeptische Gesichter.
Ich will es Ihnen zeigen. Das ist die Republik Armenien, wie wir sie kennen. Der Grenzziehungs- und Demarkationsprozess ist wie folgt. Die Abgrenzungskommissionen sollten losgehen und an Ort und Stelle entscheiden, wo die Republik Armenien beginnt. Und dies sollte zur Staatsgrenze zwischen der Republik Armenien und der Republik Aserbaidschan werden.
Armenien und Aserbaidschan sind aus der Sowjetunion hervorgegangen. Im Zuge ihres Zerfalls begannen die Länder einen Krieg, und die erste Verteidigungslinie wird bis heute als Grenze verwendet. Um friedlich zusammenleben zu können, sei es deshalb zentral, eine Grenze auch offiziell festzulegen, so Premierminister Pashinyan.
Unser Grundsatz ist, dass wir keinen Krieg zulassen dürfen. Und dies ist auch der Grund, warum wir beschlossen haben, die Grenze der Republik Armenien in diesen Gebieten anzupassen. Das tun wir nicht nur für die Republik Armenien, sondern auch speziell für das Dorf Voskepa, das Dorf von Kiranz, um die Sicherheit dieser Dörfer zu gewährleisten.
Viele Menschen vor Ort überzeugte das nicht. Sie glauben, dass sie durch Pashinyans Pläne schutzloser wären bei möglichen Angriffen Aserbaidschans. Und so fingen die Menschen an zu protestieren und blockierten eine zentrale Landstraße. Und Bischof Bagrat Galstanyan kristallisierte sich zum Anführer der Bewegung heraus.
It started from my diocese, from my region.
Es begann in meiner Diözese, in meiner Region. Meine Leute sind jetzt hier in Jerewan und protestieren. Wie hätte ich als ihr spiritueller Führer dazu schweigen können? Dieser Grenzziehungs- und Demarkationsprozess existiert in der Realität nicht. Er geschieht unter dem Druck von Aserbaidschan. Armenien tut, was immer Aserbaidschan diktiert.
Tatsächlich hat bis jetzt nur Armenien Zugeständnisse gemacht. Garantien dafür, dass Aserbaidschan das auch tun wird, gibt es nicht. Die vier Dörfer in Tavush sind unterdessen an Aserbaidschan übergeben. Auf den Demonstrationen vor dem Parlamentsgebäude in der armenischen Hauptstadt kam es zu Festnahmen. Radio Free Europe berichtete von Polizeigewalt und dem Einsatz von Blendgranaten. In der Zwischenzeit geht es nämlich um viel mehr als die vier Dörfer. Galstanyan und seine Anhänger sind überzeugt, dass unter dem aktuellen Regime keine freien Parlamentswahlen stattfinden können. Sie wollen, dass Galstanyan eine Übergangsregierung bildet und die nächsten Wahlen im Jahr 2026 vorbereitet. Dafür demonstrieren die Menschen jede Woche in Jerewan. Robert ist einer von ihnen. Für ihn ist klar, Galstanyan wäre der bessere Premierminister.
Paschinyan tut wirklich nichts Gutes für Armenien und die Menschen in Armenien. Wenn der Bischof Präsident oder Premierminister werden würde, dann wäre das das Beste für Armenien, für die Nation und den Staat.
Nade ist 18 und stammt aus Bergkarabach. Letzten September musste sie nach Armenien fliehen, nachdem Aserbaidschan die Kontrolle über das umstrittene Gebiet gewann. Für Armenien eine große Niederlage. Auch wenn Bergkarabach völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehörte, war es fast ausschließlich von Bergkarabach-Armeniern bewohnt. Sie alle mussten fliehen, über 100.000 Menschen.
I'm here to save my Armenia.
Ich bin hier, um mein Armenien zu retten, denn ich habe bereits meine Heimat Bergkarabach verloren. Deshalb möchte ich nicht, dass sie auch ihre verlieren.
Aserbaidschans Regierung hat immer wieder deutlich gemacht, dass sie gerne auch armenisches Staatsgebiet für sich beanspruchen will. Viele Armenier haben Angst vor einem militärischen Angriff. Für Susanna ist klar, dass Premierminister Paschinyan in einer solchen Situation keine sinnvollen Verhandlungen führen kann.
Er sagt, wir treten in friedliche Verhandlungen ein, was Unsinn ist. Wie kann man ein Freund oder Verbündeter von jemandem werden oder mit jemandem eine friedliche Vereinbarung schließen, der den Plan hat, dich anzugreifen, dich zu töten, deine Kinder, Frauen zu töten, der Ambitionen hat, dir dein Kulturerbe wegzunehmen?
Susanna unterstützt eigentlich eine andere Bewegung, die Nationaldemokratische Allianz. Diese habe sich nun Galstanyan angeschlossen. Weil viele Menschen in Armenien das Vertrauen in die Politik verloren hätten, könnte ein spiritueller Führer durchaus eine Chance sein, das Land zu einen, sagt Susanna. Als Premierminister kann sie sich Galstanyan aber nicht vorstellen.
I hopefully believe that he will not do this.
Ich hoffe, dass er das nicht wird. Das ist ein heikler Punkt für uns. Wir können kein religiöses Land werden.
No.
Viele Armenier haben Bedenken gegenüber Galstanyan und seiner Bewegung. Etwas abseits der Demonstration sitzt eine Gruppe Männer in einem Café. Die Rede des Bischofs ist deutlich zu hören.
Ich denke, alles, was geschieht, ist von unserer Regierung geplant und von Kräften, die Russland unterstützen, um die Menschen von den wirklichen Problemen in Armenien abzulenken. Das heißt, all dies ist ein Theater.
Sagt Boris. Eine Inszenierung also, ein Ablenkungsmanöver der Regierung oder gleich von Russland? Tigran Grigorian leitet den Think Tank Regional Center for Democracy and Security in Jerewan.
The opinion is from the area of conspiracy theories and doesn't have any.
Nun, das Argument stammt aus dem Bereich der Verschwörungstheorien und wird durch keinerlei Beweise gestützt. Was Russland betrifft, ich denke nicht, dass sich Russland wirklich mit diesen Prozessen, die jetzt vor sich gehen, beschäftigt oder darauf fokussiert. Russland hat in Armenien seine eigenen Prioritäten. Und was wir in den letzten zwei Jahren beobachten, ist ein Mangel an russischer Aufmerksamkeit und ein Mangel an Ressourcen, die in der Region von Russland bereitgestellt wurden. Nicht umgekehrt.
Der Bischof benennt legitime Sorgen, sagt Grigorian. die viele Menschen in Armenien beschäftigen, unabhängig davon, ob sie die Bewegung unterstützen oder nicht.
Laut Umfragen sehen die Menschen das Hauptversagen der Regierung in der fehlenden Sicherheit. Aber das Problem mit Galstanyans Kritik ist, er bietet keine realistischen Alternativen an. Darüber hinaus ist er noch populistischer als Pashinyan.
Grigorian glaubt deshalb erstmal nicht an einen Erfolg der Bewegung. Auch wenn niemand sonst in den letzten Jahren so viele Menschen mobilisieren konnte wie Bischof Bagrat Galstanyan. Demonstranten wie Alen sind überzeugt davon, dass die Menschen in Armenien noch etwas bewegen können, trotz einer politischen Situation, die fast ausweglos erscheint.
Unsere Leute sind nicht schwach. Das ist der zentrale Punkt, in dem wir nicht mit der Regierung einverstanden sind. Sie sagt uns, dass wir schwach sind, dass wir die Bedingungen akzeptieren müssen, die diktiert werden. Das akzeptieren wir nicht und wir werden kämpfen. Jeder, der hier steht, ist bereit zu kämpfen.
Ein Gebet, das man oft auf den Demonstrationen gerade in Jerewan hört, im alten Armenisch gesprochen. Darin ist die Rede vom heiligen Kampf und davon, dass der armenische Geist erwacht sei und dass das Licht siegen werde. Da läuft es einem doch etwas kalt den Rücken runter. Wie sagte die Demonstrantin Susanna in der Reportage von Luise Glum nochmal? Wir können kein religiöses Land werden. Wie sieht man die ganze Sache in Aserbaidschan? Und was passiert jetzt eigentlich in Bergkarabach? Für westliche Journalisten ist es nahezu unmöglich geworden, nach Aserbaidschan zu reisen. Man bekommt kein Visum. Der Reporter Tobias Damas war als einer der wirklich wenigen Ende 2023 sowohl in Aserbaidschan als auch in Bergkarabach, rund 3 Monate nach Aserbaidschans militärischer Invasion und der Vertreibung von rund 100.000 Bergkarabach-Armeniern. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo, Herr Damas.
Hallo, Frau Wohler.
Zunächst, wie ist es Ihnen gelungen, die Genehmigung zu bekommen? Wie schwierig war es und wie frei konnten Sie sich in Aserbaidschan und in Bergkarabach bewegen?
Die Genehmigung habe ich über Umwege erhalten. Ich habe mich bei der aserbaidschanischen Botschaft in Berlin gemeldet und dort dann irgendwann auch Unterstützung bekommen von der Botschaft. Die trifft diese Entscheidung allerdings nicht, sondern die liegt im Präsidialamt in Baku. Und bis zuletzt war es für mich auch unklar, ob ich ein Pressevisum bekomme und auch eine Sondergenehmigung, um nach Bergkarabach zu fahren. Denn um dort reinzukommen, muss man durch strenge bewaffnete Checkpoints, da wird alles nochmal ganz genau angeschaut, welche Genehmigungen hat man. Und auch dort konnte ich mich nur in Begleitung eines Aufpassers bewegen, der aus dem Präsidialamt mitgeschickt worden ist. Es war eine ganze Gruppe an Männern, sehr höflich, sehr hilfsbereit, aber gleichzeitig auch sehr penibel darauf bedacht zu schauen, was ich genau ansehe, mit wem ich spreche, wo ich hinfahre. Und auch nicht alle Orte waren für mich zugänglich, zum Beispiel die Regionalhauptstadt in Bergkarabach. Und diese Präsenz dieser Aufpasser während der Interviews, die verändern natürlich auch die Atmosphäre. Das macht was mit den Leuten, wenn man mit ihnen spricht.
Bleiben wir noch in Bergkarabach. Seit dem 20. September 2023 ist ja Bergkarabach nahezu menschenleer. Ich kann mich erinnern, dass am 7. November, also 7 Wochen nach der Flucht der Karabach-Armenier, Aserbaidschans Präsident Aliyev eine Militärparade in Stepanakert abhielt, der Hauptstadt von Bergkarabach. Danach hörte man zumindest hierzulande nichts mehr. Was haben Sie dort gesehen, was erlebt?
Ich habe eine sehr leere Gegend gesehen. Es gibt da Orte, die schon 2020 zum Beispiel von aserbaidschanischen Truppen zurückerobert worden sind, die gleichen immer noch fast Geisterstätten. Es gibt Ruinenfelder, an denen man kilometerweit entlang fährt. Zerstörte Ortschaften, weite Gebiete sind auch vermint und damit nicht bewohnbar. Was man aber auch sieht, ist, dass Aserbaidschan gezielt wieder eigene Leute in den Orten ansiedelt, die völkerrechtlich ja auch zu Aserbaidschan gehören. Und das sind Menschen, die vor 30 Jahren ungefähr in den 1990ern vertrieben worden sind, ähnlich wie die armenischstämmige Bevölkerung heute. Und übrigens, als Präsident Aliyev von Aserbaidschan seinen demonstrativen Machtauftritt hatte in Bergkarabach, fand gleichzeitig auch eine Militärparade in Baku, der Hauptstadt, statt. Dort war ich zu dem Zeitpunkt, die ist mitten durch die Innenstadt gegangen mit großem Tamtam, mit Militärregimentern, Blaskapelle, Musikern, der ganzen Regierungspresse. Mir ist aber aufgefallen, dass dort verhältnismäßig wenige Zuschauer am Straßenrand gestanden sind. Auch wenige angesichts dessen, dass es mitten auf den Hauptstadtboulevards stattgefunden hat.
Diese Menschen, die angesiedelt werden in Bergkarabach, wovon sollen sie denn dort leben? Welche Perspektiven haben sie? Was hat die Regierung für Pläne, was Arbeitsplätze zum Beispiel betrifft oder Infrastruktur?
Ich habe massive Neubauprojekte gesehen in Bergkarabach. Also Wohnhäuser, auch einen Flughafen, Brücken, teils absurd viele Hotelbauten, die da durchgeführt werden. Und diese Neubauten, die bedeuten vor allen Dingen drei Dinge. Also erstmal sind es Investitionen und Arbeitsplätze für die Menschen, die dorthin gehen. Es bedeutet Wohnraum und es bedeutet auch eine Art Festigung der aserbaidschanischen Dominanz in diesem Gebiet. Ich habe da zum Beispiel eine Familie getroffen, Vater, Mutter, Tochter. Und die sind gerade erst nach Bergkarabach zurückgekehrt, nach einer langen Zeit in Baku, wo sie leben mussten, und haben jetzt eine schicke, moderne Wohnung, 3 Zimmer, Bad, Küche erhalten und mir gesagt, die haben sie gratis erhalten, damit sie zurückkehren können nach Bergkarabach. Und vom Balkon dieses Hauses kann der Vater auch noch die Ruinen seines Elternhauses sehen. Er war zufrieden, hat er mir gesagt. Er hat einen Job als LKW-Fahrer bekommen. Das war wenig kritisch, aber erst als die Mikrofone aus waren, sind die Leute ein bisschen offener geworden, auch seine Nachbarn. Die haben mir gesagt, ja, diese Neubauten hier, die sind ja toll, die Wohnungen sind toll, aber es gibt einfach zu wenige Jobs und auch zu wenig gute Jobs dort.
Sie waren auch in Aserbaidschan, Herr Damas. Wie haben Sie die Menschen dort erlebt? Gibt es welche, die den Kurs Alijews auch bezogen auf Bergkarabach kritisch sehen?
Gibt es, ja, bin ich auch begegnet. Meinem Eindruck nach waren es aber recht wenige, die sich trauen, das auch öffentlich zu sagen, insbesondere Kritik an der Präsidentenfamilie zu äußern. Ich habe eine fast paranoide Stimmung erlebt. Also wer spricht wo? Wir haben auch andere Handys benutzt. Wir haben im Taxi nicht offen über unsere Recherchen gesprochen. Und ein Kritiker, mit dem ich gesprochen habe, der ist Online-Aktivist. Er prangert zum Beispiel die Verhaftungen von Journalisten an. Er kritisiert online auch den Krieg in Bergkarabach. Und dafür, hat er mir erzählt, wurde er auch schon vom aserbaidschanischen Geheimdienst verhört, wurde geschlagen. Und das schüchtert natürlich ein, so sehr, dass viele von seinen Mitkritikern, sagt er, die Arbeit einfach eingestellt haben.
Keine gute Stimmung also. Soweit Reporter und freier Journalist Tobias Damas über seine Eindrücke aus Bergkarabach und Aserbaidschan und über die Sicht, die Aserbaidschan auf den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan hat. Danke dafür, Herr Damas.
Gerne, danke schön.
Die Mächte, die hinter diesem Konflikt stehen, sind Russland, die Türkei und der Westen, das heißt die Europäische Union und die USA. Welche Interessen haben sie dort jeweils, welchen Einfluss und welchen Rückhalt? Darüber möchte ich sprechen mit unserem Moskauer Korrespondenten Florian Kellermann. Hallo, Herr Kellermann.
Hallo, Frau Wohlan.
Zunächst Russland, Herr Kellermann. Es hat lange eine Art Schaukelpolitik betrieben, hat zum Beispiel Waffen sowohl an Armenien als auch an Aserbaidschan geliefert und hat auch die Rolle als Schutzmacht Armeniens in den vergangenen Jahren nicht wirklich wahrgenommen. Aber kann Russland an einem anhaltenden Konflikt gelegen sein, wo es doch seine Kräfte braucht für den Krieg in der Ukraine, für Georgien, Transnistrien, in Moldau?
Zunächst mal möchte ich sagen, dass aus Russland wirklich sehr, sehr wenig zu hören ist zu den aktuellen Friedensgesprächen zwischen Armenien und Aserbaidschan. Da kommt mal eine trockene Meldung, man begrüße das, dass es Wege zum Frieden gibt, aber auch nicht mehr, und das kommt auch selten. Und das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Also Russland hat sich hier in eine Lage manövriert, in der es praktisch keinen Einfluss mehr auf die Region hat. Es hat schlicht und ergreifend nicht die Kraft, dort seine Präsenz aufrechtzuerhalten, wegen des Kriegs in der Ukraine. Zum einen hat es nicht die militärischen Möglichkeiten, weil es eben sein Kriegsgerät, auch seine Soldaten braucht in der Ukraine. Zum anderen braucht es die Türkei und Aserbaidschan als Partnerländer, um die westlichen Sanktionen zu umgehen, weil über dort eben Güter aus dem Westen nach Russland gebracht werden. Also insgesamt, ja, hat Russland seinen jahrhundertelangen Einfluss, fast schon seine Vormachtstellung hier im Südkaukasus de facto aufgegeben. Mhm. Man kann vielleicht in Moskau noch hoffen, dass irgendwann mal in Armenien eine eher pro-russische Regierung dann an die Regierung kommt. Aber im Moment kann man nichts dafür tun und man muss sehen, wie Armenien sich Stück für Stück wegbewegt von Russland, sogar hinbewegt zu den USA.
Sie haben die Türkei schon erwähnt, Herr Kellermann. Es wird ja gesagt, Aserbaidschan und die Türkei, das ist eine Nation, zwei Staaten, heißt also sehr, sehr eng. Im Konflikt um Bergkarabach hat die Türkei ja auch ganz offen Aserbaidschan unterstützt. Und es gibt auf der anderen Seite natürlich auch diesen Genozid an den Armeniern 1918, den die Türkei bis heute nicht anerkennt. Also das trennt die beiden Länder nochmal tief voneinander. Unterstützt die Türkei weitere eventuelle Landnahmen von Aserbaidschan in Armenien?
Was die Türkei auf jeden Fall unterstützt, ist ein Korridor, den Aserbaidschan fordert. Ein Korridor, der durch Südarmenien geht, durch das Gebiet, das von Aserbaidschan Sangesur genannt wird. Und dieser Korridor würde durch Armenien führen zu einer aserbaidschanischen Exklave, die heißt Nachitschewan. Armenien befürchtet, dass der Korridor dazu führen kann, dass das armenische Staatsgebiet, das südlich davon liegt, in der Zukunft irgendwann mal annektiert werden könnte von Aserbaidschan. Diese Gefahr gibt es. Die Türkei unterstützt das nicht, jedenfalls nicht offiziell, sondern sie betont, Präsident Erdogan betont, dass das Frieden hier wichtig sei, für alle positiv sei, auch der Korridor für alle wichtig sei, weil dann eben Waren sehr, sehr direkt transportiert werden können von Nachitschewan Richtung aserbaidschanisches Festland. Und ich denke, die Türkei ist weiterhin daran interessiert, gute Beziehungen sowohl zu Moskau zu haben, als natürlich auch zu den NATO-Partnern zu haben. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Türkei tatsächliche Gebietsabtretungen oder weitere Eroberungen irgendwie unterstützt.
Und zum Schluss gucken wir mal nochmal auf den Westen, heißt die Europäische Union und die USA. Was wollen Sie? Das ist ja nicht wirklich erkennbar. Ich nenne nur zwei Stichworte. Ursula von der Leyen hat im letzten Jahr 2023 einen Vertrag mit Aserbaidschan unterzeichnet über ein Gasabkommen mit der Europäischen Union. Und die USA haben mit Armenien gerade, also vor 2 Tagen, gemeinsame Militärübungen begonnen. Gleichzeitig wollen sie aber auch stabile Beziehungen zu Aserbaidschan. Auch eine Art von Schaukelpolitik, Herr Kellermann?
Man könnte so sagen, also die EU und die USA haben de facto ihre Augen verschlossen vor der ethnischen Säuberung in Bergkarabach im vergangenen Jahr. Sie konnten sich damit herausreden, dass dieses Terrain ja völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, aber es war eine klare ethnische Säuberung und man hat sich praktisch nicht dazu geäußert. Also man hat sich dazu geäußert, aber man hat nichts unternommen, um irgendwie Druck auszuüben auf Baku. Und wie Sie sagen, das hat natürlich damit zu tun, dass man Aserbaidschan braucht. Gasvorkommen sind das eine, das andere sind auch Transportwege für die Zukunft über das Schwarze Meer und dann das Kaspische Meer. Diese Transportroute nach Zentralasien führt dann auch durch Aserbaidschan. Das ist auch wichtig, zum Beispiel, wenn man an Energieprojekte denkt. Also insofern hofft der Westen offenbar, dass dieses Opfer, das Armenien hier gebracht hat, indem es sich eben nicht gekämpft hat um Bergkarabach und das sozusagen geschluckt hat, dass dieses Opfer den Konflikt beruhigt und dass man darüber zur Tagesordnung übergehen kann und auch diese ethnische Säuberung irgendwie dann vergessen kann.
Unser Moskauer Korrespondent Florian Kellermann über die Interessen der Länder, die hinter den Kulissen den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, na sagen wir mal, mit beeinflussen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Kellermann.
Danke Ihnen auch.
Im nächsten Podcast der Weltzeit geht es um Urlaub in Kolumbien, wo man im Vergleich zu früher als Tourist relativ sicher reisen kann. Doch der Preis dafür ist hoch. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.